Ja, schön bei euch zu sein. Was bewegt mich? Wir haben im vergangenen Jahr einen Leitbildprozess gemacht als Präsidium, als Leitungsgremium der Evangelischen Gesellschaft. Und die Frage ist, warum brauchen wir ein neues Leitbild? Und wir haben so drei Punkte gefunden, die für uns wichtig sind. Das eine ist, wir wollen uns fokussieren. Also es gibt viele gute Dinge, die man machen kann, aber was sind die, die wirklich für uns dran sind als evangelische Gesellschaft? Wir haben festgestellt, wir müssen wachsen und wir wollen wachsen. Ich möchte erinnern an unser Motto, Gründungsmotto der EG. Lasst uns Deutschland evangelisieren. Ist das noch aktuell? Ja, wenn wir Deutschland evangelisieren wollen, dann muss die EG noch richtig wachsen. Und wir wollen zukunftsorientiert entscheiden. Also ist eben wichtig. Ja, für ein Leitungsgremium gute Entscheidungen treffen. Also was beschäftigt mich? Es ist tatsächlich dieses, wir müssen wachsen und wir wollen wachsen. Und ich glaube, das könnt ihr ja vielleicht auch als Ortsgemeinden gut nachvollziehen. Wir müssen wachsen. Eine gesunde Gemeinde wächst. Und das ist ein großes Thema. Und deswegen, Anders, tut mir leid, ich muss dich ein bisschen korrigieren. 61 Gemeinden stimmen nicht ganz. Weiß ich nicht, wie du gerechnet hast. Wir sind 60 Gemeinden. Und zwei Gemeindegründungen. Also entweder hast du noch den Stand vom letzten Jahr, wir haben eine Gemeinde schließen müssen. Das ist traurig, das ist nie schön. Das war Lautzenbrücken, falls ihr die Gemeinde kennt. Aber das Schöne ist, wir haben zu der einen Gemeindegründung, wir haben eine weitere Gemeindegründung, Hessisch-Oldendorf. Es liegt nicht in Hessen, es liegt in unserem Nordbezirk. Eine Gemeindegründung aufgenommen. Und wenn man wachsen will als Gemeinde, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es kommen Christen aus anderen Gemeinden zu einem. Das ist schön. Auch so kann man wachsen. Es ist auch schön, wenn zur EG andere neue Gemeinden dazukommen. Auch dafür wollen wir offen sein. Aber noch schöner ist, wenn sich neue Gemeinden gründen. Gemeindegründung ist nicht ganz billig. Vielleicht kennt ihr unseren Gemeindegründer Manfred Rath, den wir auch über den Laude-Fonds, Lasst uns Deutschland evangelisieren, Fonds unterstützen. Und das ist ein Glaubensschritt. Denn die Finanzen reichen immer so, um ihm wieder sagen zu können, wir können dich ein Jahr finanzieren für Gemeindegründung und noch ein Jahr. Aber wir wollen das machen, weil wir glauben, das ist eine gute Möglichkeit, dass Menschen zum Glauben kommen durch Gemeindegründung. Also wenn ihr da mit beitragen wollt, dann wünsche ich mir, dass es, und das passt gut zu meiner Predigt auch heute, dass ihr auch euch daran erinnert, ja, wir wollen wachsen. Nicht nur als EG, sondern auch als Ortsgemeinden. Wir wollen wachsen, wir müssen wachsen, wir wollen, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Das sollte unser Herzschlag sein, das ist mein Herzschlag, das beschäftigt mich. Viele Fragen, die da drumherum natürlich ranken, wie macht man das, wie geht das, ja, aber ein wichtiger Punkt ist Gebet und da bin ich dann schon bei meinem Predigtthema heute. Insofern würde ich gern mit euch beten und dann meine Predigt halten. Lieber Herr Jesus, ich will erwarten, dass du hier heute Nachmittag redest. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Für uns, für unsere Gemeinden, in unsere Zeit. Herr Jesus, möchte ich herzlich bitten, dass du offene Herzen, offene Ohren schenkst, dass wir hören, wie Jüngerinnen und Jünger hören. Hören und tun, was du sagst. Ich wollte dich herzlich bitten, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Amen. Ihr dürft gerne eure Bibeln schon mal aufschlagen. Apostelgeschichte 1, Kapitel 1, 1 bis 14. Ich habe keine Präsentation heute dabei. Das heißt, heute dürft ihr entweder gut zuhören, wenn ihr keine Bibeln habt, oder eure Bibel gerne parallel dazu aufschlagen. Apostelgeschichte 1. Zum Predigtext komme ich gleich. Zuerst habe ich euch drei Zitate mitgebracht. Erstes Zitat. Pfarrer und Pastoren scheinen heute mehr an politischem Einfluss in der Gesellschaft interessiert zu sein, als an geistlicher Leidenschaft in den Kirchen und Gemeinden. Und das, während die Popkultur zum moralischen Verfall der Jugend beiträgt. Erstes Zitat. Zweites Zitat. Während vor allem die Protestanten durch eine zunehmende ethische Vielfalt und verschiedene Glaubensüberzeugungen gekennzeichnet sind, zeigen sie eine sterile Spiritualität. Ein Pastor beklagt sich über Auswüchse beim Glücksspiel und Taktlosigkeit, während die Gemeinde sich der Bequemlichkeit hingibt. Drittes Zitat. Auf dem Campus von Hochschulen wimmelt es von Studenten, die den neuesten Philosophien hinterherlaufen. Je unbiblischer, desto besser. Je höher gebildet eine Person ist, desto weniger wahrscheinlich ist sie Christ. Inzwischen sind die Kirchen und Gemeinden voll von Leuten, die den Predigern zuhören, ihren Predigten dann aber widersprechen durch die Art, wie sie leben. Jetzt frage ich euch, zu welchem Anlass und wann wurden diese drei Texte geschrieben? Vielleicht habt ihr auch schon mal Zitate gehört über die Jugend, die dann aus dem Römischen Reich kam. Und das hier sind drei Zitate, da ist es so ähnlich. Das erste Zitat stammt aus Großbritannien, aus der Zeit kurz bevor Charles und John Wesley, George Whitefield und andere von Gott gebraucht wurden, um eine Erweckung zu schenken. Das zweite Zitat kommt aus den amerikanischen Kolonien kurz vor der sogenannten ersten großen Erweckung in Amerika. Und das dritte Zitat stammt kurz aus der Zeit der neu geformten Vereinigten Staaten. Und das war kurz zu Beginn der zweiten großen Erweckung an den Hochschulen, diese Philosophien, das war Voltaire, Rousseau und andere, die dort die Menschen beeinflusst haben. Warum habe ich euch das mitgebracht? Ich glaube, das ist so gut und so wichtig zu hören, dass wir nicht die erste und nicht die einzige Generation sind, die in einer Zeit leben, in der man das Gefühl hat, Kirche, Glaube, Gemeinde, das geht alles den Bach runter. Ja, man muss ja nur gucken, Mitgliederzahlen in den Kirchen in Deutschland unter 50%, Säkularisierung in Deutschland, also immer weniger spielt christlicher Glaube eine Rolle, immer weniger sind christliche Werte, das, wo man sich allgemein verständigen kann drauf, spielt immer weniger Rolle im öffentlichen Leben. Man könnte sagen, es geht den Bach runter. Man könnte aber auch sagen, es ist wieder höchste Zeit für eine Erweckung. Und ich bin John Piper dankbar für diese drei Zitate. Er hat ein Buch auch darüber geschrieben, oder ein Artikel, ist es kein Buch, Should We Pray for Revival? Sollen wir für Erweckung beten? Und das habe ich gedacht, das ist ein wunderbares Predigtthema, auch gerade zur Himmelfahrt. Es ist Zeit für Gebet um Erweckung, denn Gott sprengt Grenzen, Hindernisse. Ja, wie ist das mit Hindernissen, mit Grenzen? Meine Mutter wohnt im Allgäu. Wenn man dort Straßen baut, da reicht es nicht, ein bisschen Erde hier und dort hinzuschieben. Da muss man schon mal zu einer Stange Dynamit greifen. Da muss man mal Felsen wirklich wegsprengen, um eine Straße zu bauen, um einen Weg zu bahnen. Und manchmal ist es nicht die rohe Gewalt, die Grenzen überwindet, sondern manchmal ist es etwas anderes, was notwendig ist. Ich habe ein Lieblingszitat von dem Schriftsteller Antoine Saint-Exupéry. Ich kann kein Französisch, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der hat mal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommeln nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also, wie baut man Gemeinde? Was braucht man alles? Oder fängt es nicht damit an, dass wir wieder Sehnsucht nach Erweckung brauchen? Sehnsucht nach Erweckung, damit Grenzen gesprengt werden. Was ist überhaupt Erweckung? Jonathan Edwards, ein bekannter Prediger, auch zur Erweckungszeit, er hat gesagt, Erweckung ist eine besondere Zeit der Gnade, in der Gott seinen Geist ausgießt, wodurch es unter Christen zu einer größeren Heiligung und unter den Verlorenen zu Bekehrungen kommt. Anderer Theologe, Tom Palmer, Erweckung ist ein übernatürliches Werk Gottes,
bei dem der Geist Gottes das Wort Gottes gebraucht, um die Herzen des Volkes Gottes zu Gott selbst umzukehren. Alles zur Ehre Gottes. Also Erweckung ist ein Werk Gottes. Aber was wir brauchen, Sehnsucht nach Erweckung. Und meine Frage ist, habt ihr euch zufrieden gegeben mit dem Zustand unserer Gesellschaft, vielleicht auch mit dem Zustand der Menschen hier in Kröffelbach, in Laufdorf? Oder glaubt ihr noch, dass Gott Erweckung schenken kann? Ich möchte mit euch deswegen in die Apostelgeschichte schauen, weil ich glaube, die Apostelgeschichte ist ein Erweckungsbuch. Dort wurden tatsächlich verschiedene Grenzen überwunden. Gott hat Grenzen auf ganz besondere Weise gesprengt und ich glaube, dass wir da einiges von lernen können. Ich möchte Stück für Stück mit euch durch diesen Text gehen, möchte beginnen, Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 3. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Ich habe diesen ersten Abschnitt überschrieben mit zuerst die Theorie. Zuerst die Theorie oder biblisch gesprochen zuerst Lehre. Meine Tochter ist 17, hat nicht vor langer Zeit Führerschein gemacht. Und ihr wisst, wer Führerschein, wer Auto fahren will, der kommt nicht um die Theorie rum. Die meisten müssen das irgendwie absitzen, dann kommt die Theorieprüfung. Und wenn du die nicht bestehst und man sagt, dass die zunehmend die Tendenz ist, dass Leute durch die Theorieprüfung durchfallen, kommst du gar nicht zur Praxis. Kein Führerschein. Und ich glaube, es ist ähnlich bei uns mit dem Evangelium, mit der Theorie, dem Evangelium vom Reich Gottes. Es ist auch übrigens angemerkt nicht so, dass man sagt, ich habe es einmal gelernt und dann ist gut. Also ich fahre viel Auto, auch heute wieder. Manche bräuchten wieder Theorie. Keine Mittelspurfahrten, nicht rechts überholen. Wie funktioniert nochmal Reißverschlussfahren und so. Also da gibt es eine ganze Menge. Und ich frage mich, wie ist es bei dir mit dem Evangelium? Haben wir gesagt, ja, habe ich mal gelernt, habe ich mal gehört, abgehakt oder... Ist uns nochmal klar, das ist die Stange Dynamit. Wenn ich die nicht zur Hand habe, dann wird hier gar nichts gesprengt, dann wird hier gar nichts passieren. Also wir brauchen Evangelium, wir brauchen in Gemeinde gute Lehre. Und wir brauchen sie nicht nur am Anfang, sondern ich glaube, wir brauchen sie fortgehend. Aber natürlich, zu Beginn zuerst Theorie, zuerst die Lehre. Lukas hier schreibt die Apostelgeschichte, er war Mitarbeiter von Paulus. Und wir kennen von ihm das Lukas-Evangelium und jetzt hier die Apostelgeschichte und sie ist geschrieben, gewidmet an einen Theophilus. Da gibt es eine ganze Menge Theorien, wer das war, von einem Jude aus Alexandria, ein römischer Beamter. Manche glauben sogar, dass hier eine Verbindung zum Kaiserhaus da ist. Ein Anwalt, der den Paulus beim Prozess in Rom vertreten hat. Ein jüdischer hoher Priester, gibt verschiedene Theorien, man weiß es nicht. Aber Theophilus bedeutet, wenn man es übersetzt, wäre eine mögliche Übersetzung, Gott liebend. Gott liebend. Und auch wenn, das möchte ich klar sagen, ich glaube, diese Geschichte, Apostelgeschichte, ist an eine historische Person geschrieben worden. Glaube ich, sie ist auch für uns heute geschrieben. Und ich möchte fragen, bist du ein Theophilus? Bist du einer, der Gott liebt? Weil das ist wichtig. Denn wenn du Gott liebst, dann fragst du, was ist dein Plan, deine Absicht auch für unsere Gemeinde, für mich persönlich, für mein Leben, für unsere Zeit. Also was mache ich mit dem, was Paulus hier dem Theophilus schreibt? Es heißt, dieses Apostelgeschichte, dieses Buch Apostelgeschichte, Taten der Apostel. Es geht um das Wirken Jesu, im Grunde genommen vor seiner Himmelfahrt und dann nach seiner Himmelfahrt. Schauen wir nochmal diesen Vers 3 an. Was sagt hier Lukas über diese Apostel? Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Hier wird eine erste, wirklich gewaltige Grenze gesprengt oder nochmal darauf aufmerksam gemacht. Wir kommen von Ostern her. Jesus Christus hat gelitten, ist gestorben, wurde begraben und am dritten Tage auferstanden. Ich frage mich, ob das noch Sprengstoff ist für uns. Ist das noch so ein Wow-Gefühl? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es wie so viele berühmte Männer, die Gutes zu sagen hatten, aber es hat relativ wenig Bedeutung. Wenn aber Jesus tatsächlich auferstanden ist von den Toten, dann ist das, was er gesagt hat, von eigentlich nicht zu fassender Bedeutung. Es ist absolut wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das kennen, dass wir das wissen. Was hat Jesus gesagt? Was ist das Evangelium vom Reich Gottes? Und ich frage mich eben manchmal, ob Evangelium für uns nur noch so ist wie so ein bisschen Silvesterknaller. Nehmen wir an, dass das manche von euch machen. Ich mache das mit meinen Kindern. Du zündest das Ding an und dann macht es blopp. Ja, kennt ihr? Entweder ein bisschen feucht oder irgendwas stimmt nicht. Da ist kein Wumms mehr dahinter. Und ganz ehrlich, je länger ich Christ bin, umso mehr muss ich um diesen Wumms kämpfen. Aber es ist wichtig. Ich brauche diese Sehnsucht. Ich muss mir selber klar machen, was ist das für eine Botschaft? Denn wenn die bei mir keine Wirkung entfaltet, wie soll das bei Menschen, die mit mir zu tun haben, Wirkung entfalten? Ich wünsche mir das also. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mich mit 14 bekehrt und da bin ich von der Sommerfreizeit im Zug heimgefahren und ich glaube, wir haben zu dritt da das Abteil unterhalten. Wir haben auch Lieder gesungen, bestimmt nicht so schön wie euer Projektchor. Wem das Herz voll ist, geht der Mund über. Du kannst nicht schweigen. Es war für mich eine ganz besondere Zeit. Frag mich mal, wann ich wieder im Zug saß und gesungen habe. Leider nicht. Und es merkt, der Erste, der Erweckung braucht, bin ich. Mein zweiter Punkt, die konkreten Anweisungen Teil 1, warten, Vers 4 und 5. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Ja, ich habe schon gesagt, es geht in der Apostelgeschichte im Grunde genommen um Jesu Wirken, also im Lukas-Evangelium Jesu Wirken bis zur Himmelfahrt und in der Apostelgeschichte dann um Jesu Wirken nach seiner Himmelfahrt. Im Griechischen heißt Apostelgeschichte Taten der Apostel und ja, natürlich, es geht um die Taten der 12, vor allem Paulus, Petrus kommen vor, kommen aber auch ganz andere Menschen vor und ich glaube, dass es gute Gründe gibt, auch eigentlich zu sagen, der Titel müsste eigentlich heißen Taten des Heiligen Geistes. Weil Jesus Christus handelt in dieser Geschichte durch seinen Geist. Gott handelt. Und deswegen wird hier auch deutlich, die Apostel sollen warten, bis der Heilige Geist kommt. Und wenn ich sage, ihr habt hier so einen Knaller, und habt aber kein Feuer, dann passiert auch gar nichts. Und der Heilige Geist ist eben das, was diese Stange Dynamit zur Explosion bringt. Wartet auf den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal klar gemacht habt, Vers 5. Da heißt es, dass der Johannes getauft hat mit Wasser zur Buße, zur Umkehr. Und es ist bis heute so, wir Menschen auch in unseren Gemeinden, wir können nur mit Wasser taufen. Der Einzige, der mit Feuer tauft, das ist Jesus Christus, bis heute. Der Einzige, der mit Heiligen Geist tauft, ist Jesus. Und wir brauchen genau diesen Heiligen Geist. Im Lukas Evangelium können wir das schon lesen. Johannes, ich taufe euch mit Wasser, aber da kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht mal wert, um die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Und er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und wenn wir uns Gedanken machen über Erweckung, dann brauchen wir genau das. Wir brauchen Evangelium und wir brauchen Heiligen Geist. Wir brauchen die Dynamitstange und wir brauchen das Feuer. Ich möchte mit euch über Erweckung ein bisschen nachdenken, weil ich glaube, es gibt auch falsche Sichten von Erweckung. Und das ist hier Vers 6 bis 7. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Und Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Im Vers 3 haben wir gelesen, das war das große Thema der letzten Unterhaltung mit den Aposteln, mit den Jüngern, das Reich Gottes. Und dann stellen sie hier eine Frage. Johannes Calvin, der hat mal gesagt, die Frage dieser Jünger hier, die enthält so viel Irrtümer wie Worte. Da ist die Frage nach Wiederherstellen eines Reiches. Also sie waren gedanklich bei David, beim Großreich Israels. Ein israelitisches Reich, also ein nationales Königreich, während Jesus doch die ganze Welt im Blick hat. Und sie denken, jetzt ist die Zeit einer sofortigen Aufrichtung dieses Reichs. Und sie haben nicht verstanden oder noch nicht verstanden, dass es um viel mehr geht. Dass es hier nicht um Politik geht, nicht um ein irdisches Königreich, sondern um die Herrschaft Jesu in Gläubigen. Wie oft mischen sich so Eigeninteressen, so eigene Gedanken rein und es entsteht eine falsche Sicht auf das, was Gott tun möchte. Was heißt denn Erweckung? Was heißt denn Geistestaufe? Ich nehme an, das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ich hoffe ja nicht, dass das bei uns gelehrt wird, aber Geistestaufe muss einhergehen mit fremden Sprachen reden. Geistestaufe heißt, dass jetzt ganz viele Wunder passieren würden. Erweckung heißt, ja, dass große Veranstaltungen organisiert werden und durchgeführt werden. Oder Erweckung heißt, dass irgendein spirituelles Erlebnis stattfindet. Ist das wirklich Erweckung? Ist das das Wirken des Heiligen Geistes? Worum geht es Gott eigentlich bei der Taufe mit dem Heiligen Geist? Und da sind wir bei diesem zentralen Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Hier werden ganz gewaltige Grenzen überwunden. Drei Stück möchte ich nennen. Erstmal die menschliche Kraft, Ängste, Selbstzweifel und dann kulturelle, sprachliche, regionale Grenzen. Menschliche Kraft, das Erste. Das Evangelium ist eben nicht nur, das sind nicht nur Worte, das ist nicht nur Theorie, sondern das Neue Testament macht immer wieder deutlich, es geht um echte Kraft. Und das, was Jesus wirkt in Menschen, ist eine Kraft des Heiligen Geistes. Aber was für Kraft ist das eigentlich? Ist das Kraft für Wunder, für Heilungen? Ja, man kann die Apostelgeschichte so lesen und da sind Heilungen passiert, da sind Wunder passiert und ich glaube, dass Gott das nach wie vor tut. Aber lesen wir auch, dass es auch Kraft war, Leiden auf sich zu nehmen, Verfolgung auszuhalten, Mühsal auf sich zu nehmen, also bei Paulus lange Wegreisen, Hunger, Durst, Kälte. Also wirklich Kraft einzusetzen, um Grenzen zu überwinden. Und letztendlich ist es die Kraft, Herzen der Menschen zu Gott umzukehren. Eine Kraft, die mit menschlicher Kraft, wo man da gar nichts ausrichtet. Das Zweite, Ängste, Zweifel, Selbstzweifel, vielleicht Unfähigkeit, Zeuge zu sein. Also, ich merke ganz oft, wie begrenzt ich bin und kenne das auch aus Gemeindearbeit, sind Ängste. Warum reden Menschen nicht über ihren Glauben? Ja, man hat Angst vor Ablehnung, Angst vor Spott. Das sind so Selbstzweifel. Wer bin ich schon? Ne? Wer hört mir schon zu? Oder dann einfach, ich bin doch kein guter Redner oder was soll ich schon sagen? Und doch sagt Jesus, ihr werdet Zeugen sein. Kann ich ein Zeuge sein? Ich weiß nicht, ob du im Stegreif einfach mal dein Zeugnis sagen kannst. Können wir das noch? Kann ich in 3 Minuten jemandem erzählen, was Jesus für mich bedeutet? Was ist das Evangelium? Wenn ich dich heute frage, kennst du das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben? Welche Momente in deinem Leben würde dir einfallen und was könntest du erzählen? Kennst du das Feuer des Heiligen Geistes, das dein Glauben so richtig lebendig gemacht hat? Vielleicht deinen Mund zum Überfließen bringt, wo du sagst, ich kann nicht mehr schweigen, ich muss reden. Dritte Grenze, die überwunden wird hier, ist die kulturelle, die sprachliche. Da heißt es von Juda, Samaria, überall sonst, also den Heiden, den Griechen, den Römer. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für uns. Deswegen hat mich sehr gefreut, dass ihr in Laufdorf da so aktiv seid, weil wir warten immer, dass Menschen zu uns kommen. Aber Jesus sagt, geht hin. Ihr sollt diese Grenzen überwinden. Wir sollen Zeugen sein und wir brauchen Kraft und wir brauchen den Heiligen Geist. Die Frage ist, was hält uns noch auf? Vers 9 bis 11. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal 2 Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Wir haben ja als evangelische Gesellschaft dieses Jahresthema aus der Offenbarung. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wir haben den Mut gehabt, uns mit Endzeit zu beschäftigen. Wir haben auch schon eine tolle EG-Tagung, eine Kurzbibelschule und so weiter veranstaltet. Und ich glaube, das ist auch in gewisser Weise wichtig, weil ich glaube, dass im Blick auf Endzeit auch manches in der Vergangenheit falsch gelehrt wurde. Warum? Ich glaube, dass es ganz viele Christen wird, die warten mehr auf den Antichristen als auf die Wiederkunft Jesu. Die schauen ängstlich in die Zeitung und was alles abgeht. Könnte Trump vielleicht der Antichrist sein? Solche Fragen kriegt man gestellt. Und ich glaube, es ist falsch. Weil die Himmelfahrt heißt auch, wir haben nur noch eins zu warten, dass Jesus wiederkommt. Das ist unser Fokus. Warum starrt ihr zum Himmel hinauf? Das ist eine Kritik der Engel, die hier stehen. Und die Kritik könnte heißen, warum steht ihr hier untätig rum? ihr habt doch jetzt einen Job bekommen, ihr habt eine Aufgabe bekommen. Lasst euch nicht aufhalten, lasst euch nicht abhalten. Also worauf warte ich, worauf wartest du? Was hält dich ab, deinen Platz einzunehmen, loszugehen? John Stott, auch ein bekannter Theologe, er hat mal vor nutzloser geistlicher Sterneguckerei gewarnt. Und zwar zwei Fehler hat er da benannt. Das eine, er hat einen falschen Aktivismus, vor falschem Aktivismus gewarnt. Und das ging vor allem in die Richtung, dass er sagt, diese Idee, dass Menschen das Reich Gottes auf Erden aufrichten können, hat er als falschen Aktivismus bezeichnet. Als ob das unser Job wäre. Man hört gerade in letzter Zeit wieder viel vom christlichen Nationalismus, vielleicht auch mehr in den USA als bei uns. Aber das ist genau diese Stoßrichtung. Da, wo Menschen sagen, gut, wir nehmen selber in die Hand, eine Kultur wieder zu einer christlichen Kultur zu machen, hier irgendwie das Reich Gottes aufzurichten, das ist nicht unser Job. Und das Zweite, und da finden wir uns vielleicht eher wieder, er sagt, ein falscher Pietismus. Pietismus im Sinne einer selbstzufriedenen, himmelguckenden Glückseligkeit. Ich bin ja gerettet und es reicht. Und damit bin ich zufrieden. Aber wir haben einen Job, wir haben einen Auftrag. Und jetzt sagst du, wenn ich nicht bereit bin, diesen Auftrag zu machen und zu gehen, gibt es vielleicht einen Schritt davor. Und den gibt es tatsächlich. Wie sieht diese Zeit des Wartens auf den Geist, auf den richtigen Moment aus? 12 bis 14. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine große Gruppe von Frauen war dabei. Unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Sie alle beteten. Gebet um Erweckung. 120 Leute werden im nächsten Vers genannt. Und es sind also nicht nur die Apostel, die bilden sicher den Kern, sondern es ist die ganze Zahl Männer und Frauen, Jüngerinnen und Jünger, die hier zusammenkommen. Und sie beten. Zwei Dinge, die dieses Beten charakterisiert. Sie beten anhaltend. Und ich glaube, dass sie natürlich vor allem beten um das Kommen des Heiligen Geistes, um Erweckung. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal Gedanken gemacht habt, wenn Jesus doch gesagt hat, der Heilige Geist kommt als Zusage, ob das Gebet nicht überflüssig macht. Vielleicht hast du dich auch mal bei diesem Gedanken ertappt, das, was Jesus sagt, was euch zugesagt ist, da brauche ich ja nicht mehr drum bitten. Wenn wir den Text entnehmen, wird ein anderer Schuh draus. Obwohl sie eine Zusage haben, haben sie sich zusammen getroffen, um Gott zu bitten und zu beten. Ein Theologe, Ian Murray, er sagt, Erweckung ist eine Manifestation der Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes in einem außergewöhnlichen Maß zur Erfrischung der Kirche und Rettung der Welt. Aber auch wenn sie das souveräne Werk Gottes bleibt, so ist sie ebenso ein Werk, welches als Antwort auf die Bitten von Betern geschieht. Beides ist wahr. Erweckung ist Gottes Werk. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes, über das wir nicht verfügen können. Und gleichzeitig, das gilt für Apostelgeschichte wie für die Kirchengeschichte, ist es auch eine Antwort auf Gebet. Habe ich eine Sehnsucht danach, dass sich die Zusagen Jesu auch in unserer Zeit erfüllen? Glaube ich, dass es nochmal Zeit sein kann für Erweckung? Glaube ich, dass der Heilige Geist noch nicht fertig ist, sondern dass Gemeinde nochmal erfrischt werden kann, dass nochmal Bekehrungen passieren? Ich weiß nicht, ob nicht hier auch schon eine erste wichtige Grenze überwunden wird. Eine Grenze, die ihr vielleicht auch kennt, so eine Trägheit zum Gebet, zur Gebetsgemeinschaft. Wie viele Gemeinden in der EG haben noch Gebetskreise? Ich will es ganz ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich Pastor war, wir hatten Gebet vor dem Gottesdienst. Wie viel von der ganzen Gemeinde kamen diese halbe Stunde vor dem Gottesdienst, um zu beten? Ich sage nicht, dass man das tun muss. Du kannst auch die halbe Stunde nach dem Gottesdienst beten. Du kannst unter der Woche beten. Mir geht es nicht um den Zeitpunkt. Aber wie wichtig ist es uns? Gemeinsam. Warum sind es nur fünf? Habe ich die Sehnsucht für eine Erweckung? Habe ich die Sehnsucht, dass Deutschland evangelisiert wird? Und wie anhaltend würden wir beten? Das ist ein Text von der Himmelfahrt. Heiliger Geist kam zu Pfingsten. Also mindestens mal 10 Tage. 10 Tage anhaltendes Gebet. Und sie beteten einmütig. Und ich glaube, wieder wird eine Grenze überwunden. Schaut euch mal diese Apostel an, die Männer, Frauen, wie unterschiedlich waren die Charaktere, wie unterschiedlich die Herkunftsgeschichte, wie unterschiedlich der soziale Stand. So viele Unterschiede, die man festmachen kann bei dieser Gruppe. Aber sie kommen einmütig zusammen, ausgerichtet auf dasselbe Ziel, dasselbe Anliegen, dieselbe Sehnsucht. Es braucht doch nicht wundern, dass dann Gott mit so einer einmütigen Mannschaft, mit so einem kleinen Kreis, die Welt verrückt machte. So heißt es damals. Die machen die Welt widerspenstig. Boah, was für eine Kraft ging aus von diesem kleinen Kreis. Was für eine Dynamik. Noch ein Zitat, nochmal zu diesem Sehnsucht nach dem Meer. Campbell Morgan, er sagt, ein Seemann hat keine Macht über den Wind. Aber ein guter Seemann kennt den Wind und weiß, wie man die Segel setzt, wenn der Wind bläst. Keiner von uns kann das Wirken des Geistes machen. Aber wenn der Geist weht, bin ich bereit, die Segel zu setzen? Und wie bereite ich mich darauf vor? Diese Gebetszeit war eine Vorbereitung auf Pfingsten, wenn der Geist kommt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe auch schon versucht, mit Gewalt Menschen das Evangelium zu sagen. Und das hat keine Auswirkung gehabt. Aber ich kann mich an Momente erinnern, da merkst du, jetzt ist irgendwie eine Tür gerade offen beim Gegenüber. Aber nur wenn die Tür offen ist, was sage ich denn dann? Bin ich vorbereitet? Kann ich mein Zeugnis sagen? Kann ich das Evangelium erklären? Finde ich Worte? Und habe ich dafür gebetet, dass Gott mich gebraucht, bei meinem Nachbar, bei meinem Arbeitskollegen. Ja, wir reden noch gar nicht von Ländergrenzen, Weltmission, riesig kulturelle, sprachliche Grenzen. Manchmal ist es einfach die Grundstücksgrenze zum Nachbar, die Schreibtischgrenze zum Arbeitskollegen. Sind wir bereit also für Erweckung? Ich möchte uns nochmal diesen Vers 8 sagen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Glaube ich, dass das nur ein Wort war für die Apostel und diese ersten Jüngeren da vor 2000 Jahren? Oder glaube ich, dass das ein Wort ist für uns heute? Das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, dass die Enden der Erde damals nicht erreicht wurden und dass bis heute noch nicht alles erreicht wurde. Und ich glaube, dass deswegen genau dieser Auftrag nach wie vor aktuell ist. Und deswegen wünsche ich mir so, dass wir Teil dieses Plan Gottes sind, die Enden der Erde zu erreichen. Es ist sein Wirken. Ohne ihn machen wir gar nichts. Aber mit ihm, und das hat er zugemacht, werden wir Grenzen sprengen. Da werden wir das erleben. Ja, natürlich sind Erweckungszeiten besondere Zeiten. Aber Erweckung ist nicht nur das ganz Große. Erweckung fängt an, wo ein Mensch erweckt wird zum Glauben. Und wer mal dabei war, wo sich ein Mensch bekehrt hat, der merkt, wie die Sehnsucht wiederkommt. Und ich wünsche euch, dass die Sehnsucht da ist. Ich wünsche uns, dass wir geistliche Selbstzufriedenheit wirklich hinter uns lassen. Ich wünsche uns, dass wir einmütig gemeinsam wieder beten. Ich erlebe ganz oft, dass man mich belächelt, wenn ich sage, die evangelische Gesellschaft, lasst uns Deutschland evangelisieren. Ihr 4 Bundesländer, 60 Gemeinden. Und? Es waren auch nur 12 Apostel. Wenn Gott will, dann ist die Größe, menschliche Kraft nicht entscheidend. Dann zählt nur seine Kraft. Und nochmal, ich will nicht so tun, als ob das bei mir immer da wäre. Wenn ich predige, predige ich zuerst mir und hoffentlich euch. Und ich würde mich so freuen, wenn wir erleben in der EG, dass wir wieder anfangen mit Gebetsgemeinschaft für Erweckung, mit Zeit für Gebet. Die Gesellschaft zeigt uns, es ist höchste Not. Die Gründungsväter der EG, die haben gesagt, jetzt ist die Zeit offen. Jetzt ist es auch notwendig, dass Menschen das Evangelium hören. Wenn ich diesen Satz der Gründerväter lese, dann denke ich immer, er könnte das heute schreiben. Es könnte für unsere Zeit sein. Ich wünsche uns selber, dass wir, unser Herz, erweckt werden. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten. Jesus, wir stehen vor dir und wir bringen dir unsere vielleicht kalten Herzen. Wir möchten dich herzlich bitten, dass du sie neu entzündest. Ich möchte dich so herzlich bitten, dass du uns eine Sehnsucht schenkst, eine Sehnsucht, dass das Reich Gottes, deine Herrschaft in dieser Welt Wirklichkeit wird, Stück für Stück, über alle möglichen, ja und scheinbar unmöglichen Grenzen hinweg. Du hast vor 2000 Jahren begonnen und bis heute nicht aufgehört, Menschen zu ziehen, Menschen zu suchen und zu retten. Herr Jesus, tu es auch in unserer Zeit, tu es in dieser Gemeinde hier, in Laufdorf, tu es in unserem Leben. Mach uns wieder ganz neu, ja, voller Sehnsucht und Leidenschaft für dich. Erweck unsere Herzen. Gib du noch mal Gnade für unsere Zeit, für die Menschen unserer Zeit, die dich noch nicht kennen. Gib du Gnade für unsere Orte, für unsere Städte, für unsere Länder. Gib du Gnade für Deutschland und weit darüber hinaus. Schenk du Gnade, dass hier nochmal die Türen aufgehen, das Evangelium wirklich verbreitet wird, dass wir nochmal eine Erweckung auch im Großen erleben dürfen. Herr, wir wollen dafür bitten, einmütig, täglich, anhaltend um deinen Geist. Wir schaffen es nicht mit klugen Worten, nicht mit menschlicher Anstrengung, aber mit deiner Hilfe. Wir wollen zur Verfügung stehen, wollen uns ausrüsten lassen. Wir wollen uns lehren lassen, korrigieren lassen, wo notwendig. Aber wir bitten dich vor allem, setz unsere Herzen in Brand und dann sende uns. Lass uns nicht warten, bis Menschen kommen, sondern lass uns gehen. Gebrauche uns und schenke uns diese Erlebnisse, die uns mutig machen, die uns motivieren, ja, die uns auch unser geistliches Leben reicher machen. Herr, wir kommen zu dir, arm, bedürftig, und wir bitten dich, erbarm du dich, beschenke du uns. Segne deine Gemeinde. Amen.